Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute senden wir aus dem Kanton Bern, präziser aus dem Oberaargau. Wir stehen da vor einem einstigen Gasthof, dem Gasthof Bären, heute allerdings nicht mehr in Betrieb. Und in diesem Bären hat sich vor etwas über 80 Jahren Bedeutsames zugetragen, doch davon berichtet im Folgenden unser Haushistoriker Professor Christoph Mörgeli. Ja, Christoph, begrüße dich. Der Gasthof Bären hier in Eriswil. Was hat das auf sich mit diesem Bären? Warum ist das ein Meilenstein der Schweizer Geschichte?
Grüezi miteinander. Hier im Gasthof Bären in Eriswil, Kanton Bern, haben sich verschiedenste Strickerinnen zusammengetan, erstmals eine Versammlung durchgeführt. Frauen, die außerordentlich hart arbeiteten in Heimarbeit und entsprechende Produkte strickten. Die Löhne waren miserabel. Man hat das dann auch auf gewerkschaftlicher Seite und schließlich auch staatlicherseits gemerkt und Maßnahmen getroffen. Aber am Anfang des Widerstands, eines eigentlich gewerkschaftlichen Widerstands, könnte man fast sagen, stand eine Versammlung hier im Bären in Eriswil im Jahr 1943.
Also eine Geschichte, man könnte sagen, fast schon eine Räubergeschichte, eine Ausbeutungsgeschichte aus der, ja, eigentlich noch unmittelbaren Gegenwart, 1943, so lange ist das noch nicht her. Was hat diese Strickerinnen auf die Barrikaden getrieben? Warum sind sie da? Ich nehme nicht an, dass es sich um berufsmäßige Revoluzzer gehandelt hat, sondern warum sind die da in Erscheinung getreten? Warum haben sie sich da in Bern versammelt vor 81 Jahren?
Es ist ja wirklich noch nicht lange her. Unsere Eltern haben gelebt damals und die Strickerinnen verdienten oftmals 10 Rappen pro Stunde. Man muss sich das einmal vorstellen. Natürlich ist die Währung heute nicht mehr gleich wie damals, aber 10 Rappen pro Stunde, ein Tageslohn von einem Franken bei 10-stündiger harter Arbeit, war schon damals unvorstellbar. Man hat sicher zu Recht von Ausbeutung durch die Fabrikanten gesprochen.
Wie war das überhaupt möglich, dass diese Frauen sich bereit erklärt haben, zu diesem desaströsen Stundenlohn zu arbeiten? Das gab es einfach keine Alternativen. War die Schweiz damals einfach, natürlich auch aufgrund des Zweiten Weltkriegs, komplett alternativlos für bestimmte Schichten, für bestimmte Leute?
Wir sind natürlich mitten im Krieg und es ist hier tiefstes Land. Es gibt kaum eine Industrialisierung und die Fabrikanten haben sich auf den Standpunkt gestellt, das sei ja nur ein Nebenverdienst. In der Regel sei ja ein Ernährer da, ein männlicher Ernährer, der eben für den Lohn schaut. Und die Hausfrauen oder eben fast noch Kinder, könnte man sagen, und die jugendlichen Damen, die könnten damit ein Zubrot verdienen. So war das aber nicht in jedem Fall. Es gab schon damals durchaus Frauen, die ihren ganzen Lebensunterhalt mit Stricken verdienen mussten. Und für die waren natürlich Löhne von 10 Rappen, vielleicht 15 Rappen, außerordentlich niedrig.
Wissen wir, was der Stein des Anstoßes war, sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Sind die vielleicht gewerkschaftlich inspiriert worden von Politikern oder sind da Frauen aus der Mitte dieser Stickerinnen irgendwann einfach einmal aufgestanden und haben gesagt, jetzt reicht's? Wie hat sich das ganz genau abgespielt?
Ich meine, von einem eigentlichen Aufstand dieser Frauen kann nicht ausgegangen werden. Es gab da nicht eine Leitfigur, die sich vorangestellt hat und gesagt hat, so geht es nicht weiter. Das war vielleicht doch damals undenkbar. Wir sind in ganz anderen Zeiten. Es gibt kein Frauenstimmrecht. Die Frauen haben in der Regel wenig zu melden, auch in jenen Schichten, die eben nicht zu den Privilegierten gehören. Sie können sich sehr schlecht wehren und sie sind angewiesen auf jeden Rappen in diesen harten Kriegszeiten. Sehr viel geht natürlich für die Nahrung drauf. Das ist heute auch nicht mehr vergleichbar. unhaltbar. Wir bringen nur noch wenige Prozente unseres Einkommens auf fürs Essen. Und damals war es doch ein großer Teil.
Und was ist dann genau passiert hier im Gasthof Bern? Also das ist diese Versammlung hat dann stattgefunden. Kannst du uns ein bisschen in diese Zeit, in diese Umgebung, auch in dieses Geschehen zurückführen?
Der Aufstand war schon irgendwo organisiert. Und zwar einerseits durch eine Gewerkschaft, die sich diesen Heimarbeiterinnen, dieser Strickerinnen angenommen hat, aber eben auch durch die Medien. Die Zeitung, die da vor allem ausführlich darüber berichtet hat und in der Folge dann auch andere, war die Nation. Diese Nation würde man vielleicht als linksliberales, eher gewerkschaftsfreundliches Blatt bezeichnen. Es ist auch immer wieder in Konflikt geraten mit der Zensur, die damals herrschte, mit den Behörden. Man hat eben kritisch berichtet über soziale Zustände und diese Nation wurde damals von einem bedeutenden Journalisten geführt, Peter Surava. Wir werden noch auf ihn kommen. Und er hat mit einem sehr begabten Fotografen namens Sen dann diese Heimarbeiterinnen, diese Gesichter auch, die ein Leben lang gearbeitet haben, abgebildet und sehr eindrücklich beschrieben. Eine Frau von 80 Jahren, die sagt, sie strickt seit dem 8. Lebensjahr quasi rund um die Uhr und weiß nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt irgendwie sich verschaffen kann. Sie hätte kaum je eine Stunde Freude erlebt in ihrem Leben. Von Ferien ist überhaupt keine Rede. Das Größte, das sie erlebt hat, dass ihr einmal der Fabrikant vor Weihnachten einen 5 Liber geschenkt hat.
Diese Versammlung, was ist da genau diskutiert worden? Sind da Forderungen an den Eigentümer der Fabrik erhoben worden? War der Fabrikbesitzer auch anwesend an dieser Protestversammlung?
Man glaubte eigentlich, dass niemand kommt auf die Einladung, dass sich die Frauen nicht getrauen, hier zusammenzukommen und über ihr Schicksal, über ihr Leid auch zu klagen. Und so gesehen war es über eine Überraschung, dass dann doch sehr viel kam. Dieser Saal war gefüllt. Der entsprechende Gewerkschaftssekretär, er hieß Ernst Bircher, hat später noch Karriere gemacht als Nationalrat, auch als bernischer Grossrat zuvor, war ein gemäßigter Sozialdemokrat, als Gewerkschafter immer eigentlich auf Kooperation ausgerichtet. Er aber hat sich dieser Heimarbeiterinnen angenommen, hat die Versammlung geleitet und organisiert und zur Überraschung, nicht zur angenehmen Überraschung, aber zur Überraschung aller kam auch der Fabrikant, der damals sehr umstritten und angeklagt war, in dieses Restaurant, hat sich mit einigen leitenden Angestellten da hingesetzt, hat eine Flasche Wein bestellt, während alle anderen nichts bestellt haben. Es ist ja klar, es war nicht obligatorisch und man hätte einen Tagesverdienst wahrscheinlich für einen Süßmost hingeblättert.
Was hat der Fabrikant dort gemacht? Hat er sich in der Diskussion auch zu Wort gemeldet?
Der Fabrikant wollte vor allem wissen, wer die Frechheit hat, hier überhaupt zu erscheinen und seinen Protest zu erheben. Sein Mitarbeiter hat die Namen eifrigst notiert, wer da dabei ist. Was dann der Gewerkschafter verboten hat, hat gesagt, so geht das nicht, rücken Sie den Zettel raus, man darf da nicht bespitzeln. Das haben sie dann schließlich gemacht und der Gewerkschaft hat auch gesagt, sie sollten den Saal verlassen, sie seien hier nicht eingeladen, das sei also hier nicht eine Verhandlung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sondern es gehe darum, jetzt mal eine Bestandesaufnahme zu machen, von diesem Schicksal zu hören und widerwillig haben sich dann die Fabrikanten und seine Crew vom Acker gemacht.
Und die Diskussion selber, da haben einfach die Frauen erzählt, was sie bedrückt, wie sie das erleben, oder waren sie schon mit konkreten Forderungen, haben sie Lohnforderungen gestellt, Ferienansprüche, wie muss man sich das vorstellen?
Sie haben über ihr Schicksal berichtet und das hat selbst hartgesottene Journalisten und dann auch ihre Leser bei der Nation vor allem sehr beschäftigt und der Peter Surava hat das genauestens beschrieben. Und das ist schon eindrücklich, wenn man da von diesen Schicksalen hört. Eine alte Frau hat gesagt, wenn sie 40 Rappen hätte in der Stunde, sie würde über den nächsten Gartenzaun hüpfen, so glücklich wäre sie.
Und was ist herausgekommen dann am Schluss aus dieser ganzen Versammlung, aus dieser Unmutsbekundung?
Einerseits hat die Nation die Leserinnen und Leser erreicht. Es gab durchaus Reaktionen. Man hat auch gespendet. Es gab die Möglichkeit, diese Frauen zu unterstützen. Und das wurde auch lebhaft benutzt. Man hat aufgerufen dazu, eine Sozialabgabe gewissermaßen, eine Solidaritätsabgabe zu entrichten, bei jedem dieser gestrickten Produkte etwas mehr zu zahlen, als verlangt ist. Das waren vor allem Kinderkäppchen, das waren Kinderhandschuhe, das waren Bettsocken und Ähnliches. Man muss sich das außerordentlich fein gestrickt vorstellen. Das war also wirklich praktisch Maschinenqualität. Und wenn irgendwas nicht stimmte, hat natürlich der Fabrikant das zurückgewiesen und nicht bezahlt. Aber damals hat man auf diese Handarbeit noch gesetzt, wobei der Fabrikant immer damit drohen konnte, ich ersetze euch durch Strickmaschinen.
Und hat die Politik reagiert? Hat man im Nationalrat, ist das dann zu einem nationalen Thema geworden? Hat man die Gesetze angepasst? Ist vielleicht auch der Fabrikant angeprangert worden, öffentlich? Wie hat sich das zugetragen?
Tatsächlich hat die Gewerkschaft der Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen dann interveniert. Es ist vor eine Kommission gekommen, wo alle Seiten vertreten waren. Und einstimmig hat man befunden, dass dies nicht geht. 10, 15. 10 Rappen, 20 Rappen ist nicht in Ordnung und es ist ein Mindestlohn eingeführt worden, gesetzlich von 40 Rappen, was immer noch sehr, sehr wenig war im Vergleich zum Beispiel mit der Industriearbeit damals. Aber man hat dann vom Bundesrat aus ein Gesetz erlassen zu einem solchen Mindestlohn.
Ist das sozusagen ein Meilenstein auch in der Weiterentwicklung der Arbeitnehmerrechte in der Schweiz? Kann man das auf diese Stufe heben? Ist das sozusagen eine Glanzstunde auch in der, ja, im Kampf für Arbeiter und Arbeitnehmerinnenrechte in der schweizerischen Geschichte?
Man könnte es als eine Art Glanzstunde bezeichnen, nicht sehr bekannt, da eben natürlich dieses Schicksal dieser abseits liegenden Strickerinnen kaum wahrgenommen wurde. Aber es waren Hunderte, die da betroffen waren und die dann natürlich über geringste Verbesserungen schon glücklich waren. Und dass sich die Behörden dann dieses Problems annahmen, das hat natürlich auch für eine gewisse Befriedigung gesorgt, insofern als man sagte, wir sind nicht ganz vergessen, die Behörden, der Bundesrat sogar, kümmert sich um unsere Anliegen.
Und wie ist es für den Fabrikanten ausgegangen? Wirz, glaube ich, sein Name, Wirz und Co., die Firma, ist der sozusagen auf der Schandbank gelandet oder konnte sich der noch aus der Bredouille wieder herausmanövrieren mit Lohnerhöhungen?
Am Anfang stand er schon ziemlich blöd da und es war sicher auch fürs Prestige der Firma nicht sehr gut, wenn man gewissermaßen als Ausbeuter dieser Frauen, die da praktisch rund um die Arbeit sich ihrem Schicksal ergeben, rund um die Stunde arbeiten. Also so gesehen war das sicher keine gute PR für den Fabrikanten. Er hat es aber recht schnell gemerkt und ist dann doch darauf eingeschwenkt. Er hat sogar hier in Bären schon gesagt, ja, ich hätte sowieso eine Lohnerhöhung irgendwann vorgesehen.
Du hast erwähnt einen bekannten Namen, auch in journalistischen Kreisen sehr bekannten Namen, den Peter Surava. Welche Rolle spielte er und was ist über diesen, ja, in der Geschichte des schweizerischen Journalismus auch klangvollen Namen zu sagen?
Surava war eine bekannte Größe, hat ein interessantes Leben. Er ist geboren als Hirsch mit Nachnamen. Sein Vater stammte aus Deutschland. Viele dachten, er sei jüdisch, er war aber römisch-katholisch. Seine Mutter ist eine Schweizerin und er hat Skischule gegeben. Lenzer Heidewald Bella hat dort auch eine Ferienkolonie geleitet und ist dann zum Journalismus gekommen. In der Nation hat er sehr schnell auf sich aufmerksam gemacht durch Sozialreportagen, vor allem in dieser Zeit. Er war sehr zeitkritisch, hat gegen den Antisemitismus gekämpft, hat den Nationalsozialismus ganz entschieden bekämpft und hat dann den Namen Surava angenommen nach einem bündnerischen Dorf. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat ihm das sogar offiziell erlaubt. Seine Bücher sind unter diesem Namen erschienen. Er hat auch so publiziert in der Nation. Aber Surava, die bündnerische Gemeinde, hat dann dagegen geklagt vor Bundesgericht und das Bundesgericht hat ihm diesen Namen wieder aberkannt.
Also eine wichtige Figur. Es gab sogar Filme über ihn, Bücher sind über ihn geschrieben worden und hier im Grunde war das quasi sein Durchbruch. War das sein erstes landesweites Enthüllungsstück?
Es war nicht sein erstes ganz, aber es war vielleicht sein sensationellstes. Es hat wirklich Furore gemacht, diese Schicksalsbeschreibungen. Später ist er dann aber vor allem bekannt als wirklich mutiger, unerschrockener Kämpfer gegen den Nationalsozialismus und den Frontismus, der ja auch in der Schweiz da und dort grassierte.
Eriswil, Gasthof Bären, der Aufstand der Stickerinnen. Warum hast du dieses Kapitel ausgewählt? Was macht für dich da die ganz spezifische Bedeutung aus?
Ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden durch ein Buch von Therese Lüthi, die das ein bisschen romanhaft, aber aufgrund der Fakten beschreibt, was da passiert ist. Und beigelegt ist diesem Buch auch jeweils in Großformat eine Kopie der damaligen Zeitungsartikel der Nation. Etwa 4 waren das, die ich jetzt zur Kenntnis genommen habe. Also dieses Schicksal, dieser Aufstand ist sehr interessant. Es gab dann auch eine Landsgemeinde dieser Strickerinnen, begleitet zum Teil von Kindern und ihren Männern mit sehr, sehr vielen Teilnehmern. Und es gab auch dann etwas lockerere Unterhaltungsabende. Zum Beispiel hat Hans Rölli, der damals bekannte Lautensänger, die Frauen unterhalten. Das hat auch die Gewerkschaft organisiert, damit die auch einmal noch irgendwann eine glückliche Stunde erleben. Denn dieses Dasein war wirklich freudlos und sehr, sehr viele haben es einfach ertragen im Sinne ihres gläubigen Protestantismus, dass das jetzt halt ihr Schicksal ist.
Lieber Christoph, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ein Kapitel, das uns daran erinnert, dass die Schweiz vor noch nicht allzu langer Zeit in wesentlichen Teilen nach ihrer Landschaft ein sehr armes Land war, mit schlechten Verdienstmöglichkeiten, ja, mit regelrechter Ausbeutung, aber der Eigeninitiative von ein paar Unerschrockenen ist es zu verdanken, dass auch dieses Thema dann aufs Tapet kommen konnte in einer ganz schwierigen Phase auch der schweizerischen Geschichte während des Zweiten Weltkriegs. Mit diesen Bildern und Eindrücken verabschieden wir uns für heute. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, wenn wir wieder einen Meilenstein der Schweizer Geschichte freilegen. Merci vielmals.